Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Ja, hallo bei Mir san Tier. Ich bin's, die Tina Gentner, und ich bin ja abwechselnd mit meinem Kollegen Mischa Drautz mit dem Mikrofon hier in Hellabrunn unterwegs. Und wir suchen Geschichten für euch. Geschichten über eure Lieblingstiere, aber auch über Tiere, von denen ihr vielleicht noch nicht mal wusstet, dass es die in Hellabrunn überhaupt gibt. Wir schauen und hören natürlich vor allen Dingen hinter die Kulissen, wollen rausfinden, wie funktioniert überhaupt ein Zoo. Ja, und wir berichten auch von Aktionen und Projekten, die zu einem modernen Tierpark wie Hellabrunn gehören, von dem man vielleicht aber auch gar nicht so viel weiß oder noch gar nicht gehört hat. Und genau um ein solches Projekt geht's heute. Bei uns dreht sich alles um die Naturschutz AG von Hellabrunn. Ja, ich denke bei AG erstmal so an meine Schulzeit, länger in der Schule bleiben, vielleicht Theater spielen, ein bisschen mehr Basketball oder vielleicht nochmal eine Sprache lernen. Auf jeden Fall ist das Stichwort freiwillig länger bleiben, weil man halt Lust drauf hat oder weil man es wichtig findet oder weil es einen interessiert. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich bei der Naturschutz AG in Hellabrunn. Denn auch hier engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig und zusätzlich zu ihrer Arbeit fürs Thema Naturschutz in Hellabrunn. Ja, und zwei dieser Freiwilligen habe ich heute am Podcast-Mikrofon, und die werden uns ein bisschen genauer erklären, wie und wo Naturschutz in Hellabrunn daheim ist. Mein erster Gesprächspartner ist der Thomas Ulsberger. Ich glaube, Mir san Tier Hörer kennen deine Stimme schon. Wir hatten dich schon öfter hier am Mikrofon. Naturschutz AG, kannst du mir erklären, warum gibt es die überhaupt?
Wir wollen den Tieren, den einheimischen Tieren, eine kleine Oase hier bieten, mit den dementsprechenden Lebensbedingungen, die die Tiere speziell auch brauchen. Auch mit dem Hintergrund, dass wir für das Publikum die Natur und die einheimischen Pflanzen, Insekten, Vögel, Schlangen, Schildkröten, was es alles gibt bei uns eben. Wir wollen das den Menschen auch näher bringen, weil gerade in der Stadt, und wir haben sehr, sehr viele Besucher aus der Stadt, gerade Kinder eben, die kennen sowas nicht aus der Stadt. Und das wollen wir eben auch den, gerade den jungen Menschen eben ein bisschen mit auf den Weg geben. Wir haben festgestellt, wenn die was kennen einfach, dann sind die viel mehr begeistert. Wenn irgendwas einen Namen für sie hat irgendwie. Und das ist unsere Hauptaufgabe.
Du hast jetzt zu mir gesagt, lass uns hier im Nilgau-Stall treffen. Was wird jetzt hier sozusagen im Namen der Naturschutz AG gemacht?
Das ist mir ein ganz spezielles Herzensprojekt. Das hat schon Tradition seit über 30 Jahren. Hier im Stall sind zum Beispiel Schwalbennester oder Spatzennester. Früher im Elefantenhaus in den 90er Jahren, da hatten wir auch immer Schwalben drin. Da waren allerdings auch Öffnungen in den Wänden, wo die immer raus und rein können. Und das ist Grundvoraussetzung für die Schwalben. Wenn die merken, sie können nicht zu jeder Zeit raus und rein fliegen, dann siedeln sich die nicht an. Und wir hatten damals Anfang der 90er Jahre 150 Jungschwalben im Elefantenhaus.
150?
Ja. Leider hat man versäumt beim Umbau vom Elefantenhaus, dass man das Haus dermaßen gestaltet, dass die Schwalben wirklich wieder raus und rein fliegen können. Da waren überhaupt keine Schwalben mehr drin.
Weil es wahrscheinlich keine Löcher mehr raus, rein gab. Also ich sag mal, perfekt gebaut für den einen Zweck, aber für die Schwalben war es nichts, weil es gab keinen Ein-Ausgang mehr.
Genau, und das ist ja heutzutage generell das Problem, warum es so Schwalben nicht mehr so oft gibt. Weil die meisten Gebäude oder gerade in der Landwirtschaft, die werden hermetisch abgeriegelt, also dass da nichts raus und rein kann. Das sind mit Klimaanlagen ausgestattet, was weiß ich. Aber das hat halt den Nachteil, dass halt die Schwalben nicht mehr raus und einfliegen können. Und die werden sich halt da nicht mehr dann ansiedeln oder die wissen halt auch nicht mehr, wo sie sollen. Und das haben wir Gott sei Dank in verschiedenen Stellen auch, dass die, sieht man jetzt da mit der Luke da, die können also wirklich Tag und Nacht rausfliegen und reinfliegen. Und deswegen siedeln sich die jetzt so einzeln in verschiedene Stellen an, wo das eben möglich ist.
Wir stehen sozusagen im rückwärtigen Bereich von der Nilgau-Anlage. Und da ist bei der Schiebetür, die nach draußen zur Anlage zeigt, in der Mitte einfach ein kreisrundes Loch. Ja, wird, sagen wir mal, ein Handball passt durch. Und natürlich eben auch die Schwalben. Das heißt, die können rein, raus. Das heißt, wenn ich mich umschaue, und ich sehe es, gibt es hier drin natürlich Schwalbennester. Da oben einmal neben einem Stromkasten, glaube ich. Und hier oben auch haben sie sich auch gleich so ein kleines Elektrokästchen geschnappt und ihr Nest oben drauf gebaut.
Genau, ja. Auf der Anlage finden sie auch genügend Nistmaterial. Das sind viel so Löcher, die wo verschlammen, da wo Lehm vom natürlichen Boden unten rauskommt. Und mit dem bauen die dann die Nester eben.
Aber eigentlich hast du ja damit jetzt gar nicht so viel Arbeit, oder Thomas? Du kannst denen ja jetzt zuschauen beim Bauen, oder was ist deine Aufgabe jetzt hier? Schaust du auch ab und zu nach den Nestern, dass da alles gut läuft?
Zum ersten Mal freue ich mich im Frühjahr, wenn die Schwalben wieder kommen. Also das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass die von Afrika wieder zurückkommen. dann ist es natürlich toll, wenn sie wirklich auch wieder die Neste belegen oder wenn man merkt, hoppala, die bauen jetzt wieder ein neues Nest irgendwie. Das ist schon mal ganz gut. Dann schaue ich in die Nester rein, das kriegt man so mit, wann die dann ungefähr das Brüten anfangen halt, wie viele Eier die gelegt haben. Und so beobachte ich das im Laufe der Brut halt, wie viele dann auch schlüpfen. Was zum Beispiel dann auch dazugehört, sind so, dass man, früher hat man die ganzen Ställe und auch die Außenwände von den Ställen, die Spinnweben alle weggehört. Ist natürlich im Besucherbereich, optische Geschichte, machen wir das natürlich auch. Aber im rückwärtigen Bereich, das sind so Punkte, wo Schwalben, wenn schlechtes Wetter ist und wenig Insekten unterwegs sind, dann fliegen die direkt am Haus entlang und picken die ganzen Spinnen auch raus. Da kümmern wir uns auch darum, dass man das ein bisschen sich erkämpft, irgendwie, dass das einfach auch als normal gilt, sage ich mal inzwischen.
Aber das heißt, du greifst jetzt nicht ein und sagst, die fütter ich jetzt, sondern du ermöglichst ihnen einfach, dass sie hier sich ein Nest zulegen können und einen neuen Lebensraum finden.
Genau, das ist auch die Hauptaufgabe von der Naturschutz-AG, dass wir den Tieren möglichst die Bedingungen schaffen, damit sich die Tiere hier bei uns ansiedeln und von der Lore damit klarkommen. Und da haben wir eben im Tierpark Hellabrunn eine wahnsinnige Möglichkeit, weil das so ein reich strukturiertes Gelände ist mit allen möglichen Facetten, also sprich viel Gewässer, stehende Gewässer, fließende Gewässer, freie Flächen, Buschland, große alte Bäume. Und wenn wir da so ein bisschen nachhelfen durch bestimmte Pflanzen, eben wie zum Beispiel, dass man Brennnessel mal stehen lässt, weil es gibt halt bei uns über 30 bis 40 Schmetterlingarten, die von der Brennnessel leben, also sprich, die legen ihre Eier an die Brennnesseln ab. Bei einigen Arten ist es so, wie zum Beispiel beim Tagpfauenauge, das kennt vielleicht jeder oder sehr viele ja. Die Raupe, die kann sich nur von Brennnesselblättern ernähren.
Das heißt, es geht nur an der Brennnessel. Das heißt, ohne Brennnessel kein Tagpfauenauge.
Genau. Da wird halt dann die Art irgendwann, wenn man jetzt ganz grob gesagt alle Brennnessel roden wird, dann hätte man zumindest da drin keine Tagpfauenaugen. Und wir sehen sehr viele, die überwintern auch teilweise bei uns in den Ställen herin. Ist aber nur durch das, dass man die Brennnessel einfach teilweise stehen lassen. Und wenn man schaut, in den letzten 30, 40 Jahren sind über 50% der einheimischen Tagfalter verschwunden. Das hat ja seine Ursachen auch. Und wir wollen da halt ein bisschen was dagegen setzen und auch zeigen, dass es eben auch anders geht. Irgendwie. Also, dass man durch kleine Aktionen einfach auch die Tiere erhalten kann oder zumindest denen einen Lebensraum bieten kann.
Kann man sich vielleicht als mir, sein Tierhörer und Hörerin, jetzt auch schon ein bisschen was abgucken und denken, Mensch, vielleicht lasse ich hinten die Brennnesseln im Garten doch mal stehen in einer Ecke und kann so auch was tun? Oder sind ja Sachen, die man sich sozusagen bei euch abschauen kann?
Genau, ja. Also man kann auch, das ist zwar nicht immer so gern gehörter Satz von mir, aber ich habe mal gesagt, man muss einfach Mut zur Unordnung haben. Wenn so kleine Stellen im Garten sind, wo man alte Äste hinschmeißt, wo man Laub hinschmeißt, Gartenabfälle, da werden sich so schnell irgendwelche Insekten ansiedeln, da wird der Igel drin überwintern, da werden Mäuse sein, da kommen Vögel dadurch und das geht relativ schnell. Man muss bloß den Mut dazu haben, dass man es macht irgendwie.
Zwei Schwalbennester sehen wir hier und ihr schaut aber dann sozusagen auch regelmäßig mal rein und guckt, dass da alles in Ordnung ist.
Genau, aber was wir vor allem auch machen ist, dann, wenn so Anfang, Mitte September die Schwalben wieder nach Afrika ziehen, dann schauen wir in die Nester rein, ob da Schmutz drin ist. Manchmal sind noch alte Eierreste drin, also sprich, wenn ein Ei zerbrochen ist oder was. Aber vor allem eben auch können gefährliche Insekten wie Milben oder irgendwas oder Spinnentiere eben Milben drin sein und da reinigen wir die Nester eben, damit die nächstes Jahr halt, wenn die wieder zurückkommen, gerade die Jungtiere nicht den extremen Druck von den Parasiten haben.
Also das heißt, Thomas macht jetzt Herbstputz sozusagen, damit die nächstes Jahr hier wieder Besen rein übergeben werden an die Schwalben.
Genau, ich kletter da jetzt auf der Leiter hoch, habe natürlich auch Handschuhe, weil das ist nicht besonders angenehm, wenn man da drin rumstochert mit den Händen, vor allem kann man sich selber nichts einfangen.
Thomas steht auf der Leiter jetzt oben, einmal mit der behandschuhten Hand ins Nest, da sieht man auch so ein bisschen Stroh rausschauen.
Das muss man jetzt sehr feinfühlig machen, weil das sind ja keine Betonnester, sondern die sind schon ein bisschen diffizil.
Ja, da kommt jetzt so ein Mix aus Federn.
Genau, aber das geht eigentlich, also es ist nicht so stark verschmutzt, wie wir es schon teilweise gehabt haben.
Hast du eine Ahnung, wie viele Nester ihr hier im Tierpark habt?
Ich schätze mal so um die 20 Paare haben wir bestimmt wieder herin im Tierpark.
Also was auf jeden Fall klar ist, die Inventarliste von Hellabrunn ist um einiges größer, weil eben heimische Arten inzwischen oder auch wieder entdeckt haben, dass es sich doch in dieser Oase hier recht gut leben lässt. Und du sag mal, so ein Nest kann dann aber schon mehrere Jahre bewohnt werden.
Ja, wenn die Vögel, die dieses Jahr da waren, nächstes Jahr wiederkommen hoffentlich, dann nehmen wir die eigentlich die gleichen Nester wieder.
Kleine Verschönerungs- und Reparaturarbeiten vielleicht.
Genau.
Also die Naturschutz AG in Hellabrunn ist heute unser Thema. Und jetzt haben wir uns erstmal hier mit den Schwalbennestern beschäftigt, die eben auch zum Aufgabenfeld der Naturschutz AG gehören.
Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellabrunn.de/tickets. Probiert's aus!
Ja, mir sind hier, wir haben jetzt den Nilgau-Stall verlassen und die Schwalbennester hinter uns gelassen. Und Thomas führt mich noch ein Stückchen durch den Tierpark.
Jetzt stehen wir hier im Jagdgehege. Das ist letztes Jahr ein bisschen umstrukturiert worden. Da ist im Wassergraben, ist eine kleine Insel im hinteren Bereich von der Jagdanlage. Und die sollte ursprünglich mal als Besucherplattform ausgebaut werden.
Lass mich einmal um die Ecke schauen. Also man sieht um die Anlage so einen kleinen Wasserlauf. Und was du meinst, ist hinten diese, ja, so ein bisschen runde Insel, viel Büsche, kleinere Bäume drauf. Und das hätte eigentlich sozusagen ein Sitzplatz für Besucher werden sollen.
Genau, da hätte eine Brücke über den Graben drüber kommen sollen und eine kleine Holzplattform mit Geländer, wie es da vorne dann so ist. Aber durch unsere Beobachtungen in den letzten Jahren haben immer auf der Insel, was sogar eine Riesenausnahme ist, zwei Grauganspaare gebrütet. Also normalerweise auf so einer Fläche brütet eigentlich bloß ein Gänsepaar, aber die haben sich so arrangiert und da merkt man auch, wie die sowas brauchen. Heuer haben Mandarinen drauf gebrütet, aber was auch noch sehr, sehr interessant ist, da legen fast jedes Jahr Ringelnattern ihre Eier ab und da schlüpfen dann die Jungtiere und die sieht man dann da überall rumwuseln. Und aus dem Grund, wir sind dann ein bisschen von der Naturschutz AG ein bisschen informiert worden über die Planungen, gerade weil es auch mein Arbeitsbereich ist. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, dass wir sagen, wir haben das beobachtet, kann man das nicht irgendwie für die einheimische Natur bewahren oder erhalten. Man kann ja irgendwie, wie da jetzt zum Beispiel, dann eben so eine Besucherplattform ein bisschen woanders gestalten, wo man nicht so in die einheimische Natur eingreift. Und das ist schon ein Riesenfortschritt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Also, dass wir in so Planungen involviert werden und wir dann auch unsere Meinung darüber abgeben können. Und das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von uns, dass wir sowas dokumentieren.
Das heißt aber, zur Aufgabe der Naturschutz AG gehört einfach auch, ja, mit offenen Augen durch den Tierpark laufen und schauen, Mensch, wo könnte man noch was für heimische Tierarten tun, aber auch für die Pflanzen. Das gehört ja schon auch zu eurem Aufgabenfeld, nenne ich es mal.
Genau. Wir sind so froh, dass unser Gärtnermeister, der also unsere Gärtnertruppe leitet, dass der auch Mitglied von der Naturschutz AG ist, weil der hat natürlich die Möglichkeit, dass er wirklich, wenn irgendwo Neubauten sind, wirklich Strukturen schafft, die wo für die einheimische Fauna und Flora eben treffend sind, die wo die ja brauchen eben auch. Ich habe zum Beispiel immer so ein kleines Okular dabei. Wenn irgendwas zu weit weg ist oder wenn Vögel irgendwo ein bisschen versteckt sind und alles, dann kann ich jederzeit nachschauen, ah, das ist der gewesen oder das ist der. Ja,
der Thomas zieht jetzt wirklich gerade aus der Hosentasche sozusagen ein Mini-Fernrohr, nenne ich es mal.
Was man nicht kennt, kann man nicht schützen. Oder noch ein anderer Spruch, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und zwar, jedes Geschöpf dieser Erde ist für uns gleichsam ein Bild, ein Buch und ein Spiegel. Und mit der Einstellung, wenn man durch den Tag geht, irgendwie, dann hat man so viele schöne Erlebnisse und hat so viele Ansätze, das alles zu unterstützen und die ganze Schönheit von der Natur irgendwie wahrzunehmen. Einfach herrlich. Was Besseres kann man eigentlich nicht passieren.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass wir dir sozusagen über die Schulter schauen durften. Heute mal nicht in deiner normalen Arbeit als Tierpfleger, sondern eben das, was du für die Naturschutz AG machst. Dann drücke ich die Daumen, alles Gute für die Naturschutz AG und ich bin mir ganz sicher, bis zu einer nächsten Podcast-Folge.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Ja, hier ist immer noch Mir sind Tier. Heute geht es bei uns um die Naturschutz AG. Und ich habe mich jetzt mit meinem zweiten Gesprächspartner sozusagen durchs Unterholz geschlagen. Wir sind hinter der Wolfsanlage. Bei mir ist der Michi Zahmetzer und es hieß Naturschutz AG. Da musst du auf jeden Fall noch mit dem Michi sprechen. Michi, hallo erstmal.
Ja, grüß dich.
Und was gibt es hier für uns zu sehen und zu entdecken?
So, hier haben wir jetzt unsere künstliche Eisvogelbrutwand, die wir 2019 gebaut haben. 2020 waren die ersten Eisvögel zum Brüten drin. Die haben dann 5 Junge drin gehabt. Jahr drauf dann 6 Junge und heuer waren es sogar 3 Bruten mit insgesamt 20 Jungen.
Jetzt muss ich den Michi ein bisschen bremsen. Gib uns noch mal 1-2 Stichworte. Eisvogel.
Eisvogel. Also Eisvogel haben wir im Tierpark eigentlich immer. Das liegt einfach daran, dass wir hier sehr viel Wasser im Park haben.
Wie erkenne ich die?
Dass er eben sehr blau ist. Er hat hinten so ein ganz helles Blau. Dann die Seitenfedern sind dann sogar ins Türkisfarbene. Und die Brust ist richtig schön orange. Und das ist also ein sehr markanter Vogel, ein sehr bunter Vogel.
Und du hast jetzt schon gesagt, wir stehen sozusagen vor eurer Eisvogelwand, die ihr jetzt selber gestaltet habt. Das ist eine Lehmwand, an der ich 2 Löcher entdecken kann. Oben ist sie begrünt.
Genau, das ist eigentlich im Prinzip alles künstlich. Die Wand ist eigentlich ist eine Plastikwand mit Stahlgitter verbaut, damit man eben dann den Beton da drauf macht, damit es eben eine Abbruchkante sehr nah schaut, also sehr gleich schaut. Das mit der Abbruchkante ist halt so eine Sache. Ich meine, der Eisvogel macht das ja nicht aus Spaß über 1 Meter über dem Boden. Wenn ein kleines Wiesel kommt und der ist nur 20 Zentimeter über dem Boden, ist er weg und seine ganze Brut ist weg. Der Eisvogel macht es bewusst so hoch. Also das ist eben sehr wichtig. Dem Eisvogel ist es sehr wichtig, auch die Wand, die Platzierung der Wand. Es ist nicht so, dass ich sage, na, baue ich jetzt einfach irgendwo eine Wand irgendwo hin und dann passt es schon. Ja? Sie muss am Wasser sein, so wie es hier schön sieht. Und dann haben wir in unseren Gräben so viel, auf natürliche Weise so viele Fische, dass er da also gut durchkommt und auch seine Jungen sich gut ernähren können und auch eben die erste Zeit lernen müssen, weil gerade die jungen Eisvögel müssen natürlich lernen zu jagen. Das ist nicht so einfach, einen Fisch aus dem Wasser zu holen. Sie werden meistens nur 4 bis 5 Tage vom Vater und von der Mutter gefüttert und danach müssen sie auf eigenen Füßen stehen.
Ab Tag 5 geht es sozusagen selber auf die Jagd.
Genau. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir haben es mit der ersten Wand schon gute Erfolge. Und jetzt haben wir, wie gesagt, seit 3 Jahren schon wieder 30 Junge. Auch ein toller Erfolg. Und ja, die Wand ist auch jetzt schon wieder sauber gemacht. Ist ja auch wichtig.
Also da wird auch Herbst- und Frühjahrsputz gemacht, ähnlich wie bei den Schwalbennestern.
Also es muss hier richtig sauber gemacht werden, weil die Jungen koten in ihren Brutplatz, die Gräten von den Gewöllen, weil die Fische werden ja nicht komplett verdaut, sondern da kommen die Gräten wieder hoch. Das landet alles da drin und das ist ziemlich stinkende Angelegenheit. Das kann man sich vorstellen.
Jetzt muss ich noch mal 1 nachfragen. Ich nehme an, im natürlichen Lebensraum kommt ja keiner und macht denen die Bruthöhle sauber. Wieso müsst ihr sie hier sauber machen?
Bei uns ist es so, dass die Wand ja immer wieder neu benutzt wird. Und in freier Natur ist es halt so, der Eisvogel buddelt halt ein neues Loch. Ja? Aber es gehört alles zum ganzen Prozedere, das Paarverhalten, wie der Eisvogel miteinander kommuniziert, wie sie zusammen dann die Eisvogelwand herrichten, also das Loch herrichten und machen sie ja zusammen in Gemeinschaftsarbeit. Das gehört alles dazu. Deswegen mache ich ja die Löcher wieder zu.
Ach so, du machst die wieder zu.
Klar, ich tue da wieder Sand rein.
Also das ist nicht bezugsfertig nächsten Sommer, sondern die haben dann schon noch was zu tun, weil es für die Eisvögel auch dazugehört, ey, wir müssen uns erstmal unser Heim gemeinsam, weil vielleicht richtest du das ganz falsch ein und du bist nicht der Richtige für mich.
Auch das ist nicht so einfach. Man muss den Sand richtig festmachen, damit er nicht so locker ist, damit er nicht einbricht, wenn der Eisvogel reinbuddelt. Also muss man richtig feststopfen, dass das ganz fest ist. Und er macht schon, im Winter macht er schon Probebohrungen. Sagt sich, okay, fürs nächste Jahr, da gehen wir rein. Dann kann es schon mal sein, dass er schon mal 20 cm reinbuddelt. Ja? Und dann erst im Frühjahr, dann den Rest. Wenn er dann sein Weibchen hat und das Weibchen da ist, dann zusammen wird dann beschlossen, okay, wir nehmen jetzt die linke oder die rechte, je nachdem. In diesem Jahr war es so, 2-mal die erste, die linke, und dann beim 3. hat er dann die rechte hergenommen, hat er wieder rausgebuddelt.
Also du stellst sozusagen schon so ein bisschen den Bauplatz zur Verfügung, vielleicht schon so ein bisschen das Fundament, aber der Rest muss dann wirklich noch vom Eisvogel gemacht werden.
Genau, der Rest macht der Eisvogel.
Jetzt stehen wir bei der Eisvogelwand hinter den Wölfen. Das ist jetzt für die Besucher und Besucherinnen nicht einsehbar. Wenn man aber jetzt, was ja bestimmt der Fall ist nach unserem Interview, so heiß auf die Eisvögel ist, dass man sagt, ich will aber unbedingt mal so eine Wand sehen. Es gibt schon auch einen Ort im Tierpark, wo man, glaube ich, als Besucher rankommt und gucken kann.
Wir haben drüben bei den Sumpfwallabies ist unsere erste Wand und die kann man von der Besucherseite schräg rüber über den Bach sehen.
Also vielleicht ein Tipp für den nächsten Tierparkbesuch bei den Sumpfwallabies, könnt ihr dann auch mal einen Blick auf die Eisvogelwand erhaschen.
Mehr Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ja, Mia Santier, wir sind immer noch unterwegs mit Tierpfleger Michi Zametzer, heute aber sozusagen in seiner Rolle als Mitglied der Naturschutz AG in Hellerbrunn. Und jetzt hat mir der Michi gerade schon gesagt, so, das ist jetzt hier meine Wand. Wir stehen hinter der Zebraanlage.
Das sind jetzt eigentlich im Prinzip Wildbienen und Wildwespen, also Möglichkeiten, um eben ihre Nistmöglichkeiten zu bauen. Meistens vorgebohrte Hölzer, dann haben wir Stroh oder Schilf, dann haben wir Bambusstängel. Kasten. Also diese Wand ist eigentlich so, dass hier auch mittendrin plötzlich da der Kohlmeise schon seit 2 Jahren in dem Kasten brütet, weil da ist ein Meisenkasten ums Eck rum. Da habe ich meine Hummeln, da oben habe ich noch einen Nissenkasten.
Also auf einem kleinen Fleck eine Insektenoase. Ich glaube, ich kann es jetzt gar nicht durchzählen, wie viel dieser Insekten, Bienen, Hotels ich jetzt hier sehen kann. Aber es ist eine Wand bestimmt, weiß nicht, 8 Meter lang, wo du die alle aufgehängt hast. Gibt es denn auch Tiere, wo ihr sagt, oh, da müssen wir gucken, dass die nicht nach Hellabrunn reinkommen? Oder auch Pflanzen? Muss man da denn auch aufpassen?
Na gut, wenn ich jetzt irgendwo ein Naturschutzprojekt in eine Anlage mache und ich habe da natürlich fremde Tiere drin, die also jetzt eigentlich für den Zoo ja ausschlaggebend sind letztendlich, dann muss ich halt natürlich klar sagen, dass ich da natürlich auch manchmal Abstriche machen muss. Das heißt also, ich kann nicht alles in jedem Bereich machen. Was ich gemerkt habe, ich war ja 20 Jahre bei den Raubtieren, ist natürlich, bei Raubtieren kann man viel machen. Bei Raubtieren interessiert das nicht, ob da eine Biene fliegt. Ja? Und die interessiert das nicht, ob da ein Blümchen wächst. Ja? Das wächst halt. Habe ich einen Pflanzenfresser? Ja, der Pflanzenfresser sagt, dich fresse ich jetzt. Ja? Und so ist das Pflänzchen weg oder die Blume. Aber auch da schaue ich, wenn der Gärtner mäht, dass er nicht alles mäht. Ich sage immer, pass mal auf, das Flecker lässt stehen, das Flecker lässt stehen. Da stehen gerade viele Blumen, wollen die Bienen. Und wenn du da mit dem Mähwerk drüber fährst, ist das halt weg. Und so kann man schon auch in solchen Anlagen drauf schauen.
Was gibt's denn für dich, wo du sagst, da bin ich irgendwie besonders stolz drauf, dass wir das geschafft haben mit der Naturschutz AG?
Aber der Eisvogel ist klar, ist logisch, aber wir stehen ja nicht auf der Stelle. Also wir haben dann versucht, eben Mauersegler Brutmöglichkeiten anzubieten, oben an der Zooschule, was bis jetzt noch nicht geklappt hat. Aber wir haben auch eine CD dann abspielen, die dann eben die Mauersegler unter Umständen anlocken kann.
Mit Rufen von anderen Mauerseglern, genau, sozusagen, um genau, die noch ein bisschen mehr anzulocken.
Genau, um die dann in der Zeit dann anzusprechen. Wir machen sehr viel für Fledermäuse. Wir haben ja weit über 100 Kästen hängen für Fledermäuse. Wir haben also mindestens 7 Arten herin.
Aber ich merke schon, du bist jemand, du guckst nicht so sehr zurück und sagst, ach, auf das bin ich stolz, sondern du bist eigentlich schon wieder 3 Projekte voraus, was jetzt noch alles kommen könnte, oder?
Manchmal ist im Naturschutz, braucht man einen langen Atem. Den habe ich. Und manchmal geht es recht fix. Aber wenn dann Erfolg da ist, dann freist du wie ein Schnitzel und dann ist genau das erreicht, was du erreichen wolltest. Und das ist für mich das größte Plus überhaupt. Da kann man gar keiner mit Geld bezahlen, was ich da dann Erfolg habe und sage, Mensch, ist super.
Vielen Dank und alles Gute für die Naturschutz AG und vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Ja, gerne.
Ja, das war es nämlich schon für diesmal mit mir, Santir. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir konnten euch eine Seite von Hellabrunn zeigen, von der ihr vielleicht noch gar nicht gehört hattet. Ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich freiwillig und zusätzlich für Naturschutz engagieren. Wenn ihr euch jetzt übrigens noch intensiver mit der heimischen Vogelwelt befassen wollt, also mit Tieren, die hier in den Isarauen leben, aber eben auch so nach Hellabrunn reinmarschieren, reinfliegen und wieder rausfliegen, ja, dann hört doch mal in Folge 82 vom Mir ist ein Tier Podcast rein. Da war ich mit Vogelkenner Manfred Siering frühmorgens in den Auenwäldern in und um Hellabrunn unterwegs. Ja, ich wünsche euch viel Vergnügen beim Hören. Ich bin Tina Gentner, sagt ciao und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir ist ein Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.